Kommunikation in unruhigen Zeiten ist es ja nicht nur für Journalisten, ist es auch für Unternehmen, die in diesen Zeiten kommunizieren müssen. Und sich als Unternehmen erfahrene Redakteure, erfahrene Journalisten einzukaufen, trifft im Grunde in eine Zeit, wir haben gerade darüber gesprochen, in der sich Journalisten vielleicht tatsächlich mehr Gedanken um ihren Job machen. Ich freue mich deswegen gleich zum Auftakt, dass wir einen Gast begrüßen dürfen, der diesen Wechsel zum Journalisten in einer Position gemacht hat, in der er als Journalist, glaube ich, jederzeit einen neuen Job gefunden hätte, es aber trotzdem nicht gemacht hat, sondern die berühmte Seite gewechselt hat. Das kann er Ihnen, glaube ich, besser erzählen, als ich das jetzt ankündigen kann. Deswegen freue ich mich. Begrüßen Sie bitte Robert von Heusinger vom Bankhaus HSBC Deutschland. Herzlich willkommen. Wir gehen, genau. Vorsicht. Geht's? Gehen Sie ans Pult oder bleiben Sie bei mir?
Ich stell mich hier hin.
Perfekt.
Im Wasser würde ich noch...
Ja, im Wasser organisiere ich Ihnen, kein Problem.
Kann ich diesen PC zumachen, ohne dass was passiert?
Ich hoffe.
Verehrte, weg ist er. Aber meine Keynote habe ich jetzt.
Kein guter Tipp, glaube ich. Ich darf Ihnen eben noch das Wasser geben.
Nochmal aufmachen?
Bitte? Aufmachen? Wenn Sie es nochmal aufmachen möchten,
ich kann dann nicht,
auf.
Kann dann hier nicht
mein Ding. Gut, machen Sie, machen. Alles gut.
Wie Sie wollen.
Wir kommen ohne, wir haben schon wieder was Neues gefunden.
Verehrte Damen, meine Herren. Ich freue mich sehr, dass ich hier vor Ihnen stehen darf und die Keynote halten darf. Ich gucke auch, dass ich Sie nicht länger als maximal 30 Minuten beschalle und dann gehen wir noch in eine Diskussion. Ich verspreche Ihnen meine Einsichten der ersten fast 3 Jahre auf der anderen Seite zu teilen und möchte, bevor es aber losgeht mit meinen Einsichten, noch 2 Vorbemerkungen machen, sozusagen Disclaimer, damit Sie meine Einsichten und Ratschläge einschätzen können. Ich werde sehr oft gefragt von alten Kollegen, wie geht's dir auf der dunklen Seite der Macht? Ich antworte da gern mit einer Gegenfrage, denn ich war ja, bevor ich zu HSBC Deutschland kam, 1,5 Jahre im Vorstand von Dumont, der Name ist eben hier schon gefallen. Und wenn man als Vorstand in so einem 3-Mann-4-Mann-Vorstand sitzt, dann trifft man ganz viele Entscheidungen, trägt zumindest Entscheidungen mit, unterschreibt ganz viele Sachen. Und ich frage immer meine Kollegen, wo ist es dunkler? Dort, wo man Entscheidungen trifft oder dort, wo man Entscheidungen nur verkauft? Having said that, was ich damit sagen wollte, ich war quasi schon im Abklingbecken, nicht wahr? Also ich war nicht mehr Journalist, als ich dahin bin. Ich hatte es besonders gut und hatte natürlich auch es besonders einfach, weil im Vorstand sieht man die Sachen dann doch anders als Journalist. Man merkt, wie einsam der CEO ist. Man versteht endlich, was Corporate Governance ist, was ansonsten ja ein dröges, schweres Thema ist. Aber wenn man mal selber im Vorstand sitzt, mit welchem Aufsichtsrat darf man was besprechen? Das war spannend. Und auch ich würde, wenn ich nochmal Journalist würde und über Manager schriebe, nicht mehr ganz so kritisch schreiben, wie nach den 2 Jahren dort bei Dumont. Die zweite Frage, die ich oft gestellt bekomme, bist du freiwillig auf die andere Seite gewechselt? Klar bin ich freiwillig gewechselt, hat mich ja keiner gezwungen. Aber klar auch, nach dem Tod von Alfred Neven Dumont hat der Aufsichtsrat beschlossen, man braucht keinen Journalisten mehr im Vorstand und hat das Vorstandsressort Publizistik geschlossen, sodass ich schon gezwungen war, mir was anderes zu suchen. Also ich bin jetzt nicht aus dem warmen, fortlaufenden Job rausgesprungen, ich bin aus einem gut bezahlten Gardening Leaf, wie das heißt, in die neue Position gewechselt, hatte mir mehrere Sachen angeguckt, da waren auch journalistische dabei, aber irgendwie war diese Position bei HSBC Deutschland die attraktivste und bis heute bereue ich es nicht, dass ich es gemacht habe. Was mir aber auch immer klar war als Journalist, ich habe die dunkle Seite nie gesehen. Ich habe das immer so ein bisschen auch wie Frank Überall das eben erzählt hat, es sind 2 Seiten und schon 97, da war ich erst 2 Jahre bei der Börsenzeitung als junger Redakteur, kamen die ersten Headhunter und wollten mich in Investor Relations Abteilungen zerren. Habe ich damals nicht gemacht, weil ich dachte, da wo ich bin, macht es gerade mehr Spaß. Aber das ist so ein bisschen mein Ansatz. Ich bin Volkswirt, mich interessieren Kapitalmärkte, ich versuche Kapitalmärkte zu verstehen, ich kann kommunizieren, mich interessiert das Wesen des Kapitalismus. Und wo kann ich dieses Package, was mir Spaß macht, Unternehmen, Zeitungen zur Verfügung stellen, die damit Spaß haben, aber ich möchte natürlich auch was lernen und Spaß haben. Von daher würde ich jetzt auch hier nie stehen und sagen, nie wieder Journalismus. Hey, das Leben ist lang und es kommt darauf an, was sich bietet, wie lange man an dem Job, in dem Job, in dem man ist, was lernt, genügend Durchschlagkraft hat, bevor man dann wieder sich überlegt, wo man weiterziehen muss. Die Idee, wenn ich die Veranstalter richtig verstanden habe, war so ein bisschen, hey, Heusinger, macht den Journalisten Mut, dass sie sich trauen, auf die andere Seite zu wechseln. Das mache ich natürlich gern, aber wie immer kann ich nicht garantieren, dass sie hinterher noch Lust darauf haben, wenn sie meinen Vortrag gehört haben. Und ich verspreche Ihnen auch, hier keinen PR-Vortrag zu halten, wie toll es auf der anderen Seite ist, sondern ich gehe sehr journalistisch ran. Und was machen wir jetzt die nächsten 25 Minuten? Ich werde Ihnen einmal sagen oder aufzeigen, wie gut es Ihnen geht. Als Journalisten, wer ist eigentlich hier Journalist? Einfach mal, um zu sehen, an wen ich mich hier wende. Oh ja, ja, okay, knapp die Hälfte, würde ich mal sagen. Ne? Wie gut es Ihnen geht, dann werde ich versuchen klarzumachen, warum man als Journalist durchaus gut auf der anderen Seite arbeiten kann. Und am Ende habe ich 5 Ratschläge mitgebracht, wie es gelingt, erfolgreich die Seiten zu wechseln. Liebe Journalistinnen, liebe Journalisten, Sie wissen gar nicht, wie gut es Ihnen geht. Und das möchte ich an 3 Unterschieden festmachen, die mich noch immer manchmal, auch wenn ich schon 3 Jahre in dem neuen Job bin, den Kopf schütteln lassen. Es gibt kaum einen Job, der erste Unterschied, der vielleicht abseits von künstlerischen Jobs wie Schauspielern, der so wenig Vorgaben macht, der sie so sein lässt, wie sie sind. Was müssen Sie als Journalist schon machen? Müssen Sie pünktlich in die Redaktion kommen? Ah nee, Sie waren im Hintergrund, haben noch Kaffee getrunken, Informationen gut besorgt. Klar. Gibt es eine Kleiderordnung? Eigentlich nicht. Also ich erinnere mich, wir haben einmal bei der Frankfurter Rundschau eine Kleiderordnung im Sommer im Newsroom erlassen, weil es dann doch zu viel Nacktheit gab. Aber an sich, ja, können Sie sich anziehen, wie Sie wollen, wenn Sie in die Redaktion kommen. Klar, Sie sind der Wahrheit verpflichtet. Sie sollten beide Seiten hören. Hören Sie immer beide Seiten? Nein. Unterliegen Sie irgendwelchen Kontrollen? Nein, das ist richtig. Verstehen Sie mich nicht falsch. Sie sind das Sturmgeschütz der Demokratie. Und es wäre fatal, man würde Sie irgendwelchen Kontrollen unterwerfen. Aber das wird Ihnen erst bewusst, wenn Sie auf diese andere Seite gehen. Jede Krankenschwester im Land, jeder Lehrer, jeder Wachdienst muss sich an mehr Regeln halten als Sie, liebe Journalisten. Und wenn Sie dann auf die andere Seite gehen und in so einem Konzern landen, wie ich das getan habe, die größte Bank Europas, 240.000 Mitarbeiter, 66 Länder, da erleben Sie Bürokratie vom Feinsten. Das verspreche ich Ihnen. Ich meine, wir haben allein in der Presseabteilung weltweit 850 Kollegen. Wir haben weltweit 1300 Spokespersons. Ich habe so ein paar Beispiele mitgebracht, die Ihnen zeigen sollen, was anders ist. Einmal im Jahr kommt unser Wirtschaftsprüfer und sagt, ey, Heusinger, die Pressemitteilung, die du letztes Jahr am 16. April rausgesendet hast, bitte mal den Freigabeprozess dokumentieren. Was heißt Freigabeprozess? Ja klar, Legal muss gucken, Compliance muss gucken, der Vorstand muss gucken. Also habe ich die Unterlagen noch, die belegen, das ist freigegeben worden. Natürlich ist das mal freigegeben worden. Aber wenn das jetzt nicht dokumentiert ist, weil du noch eine Mail bekommen hast, ist freigegeben, hast du gegen die Regeln verstoßen. Dann gibt es Findings. Da musst du nacharbeiten und sicherstellen, dass du nächstes Jahr ihm zeigen kannst, dass du alles dokumentieren kannst. Wenn sich das mal vor als Journalist kommt, einer sagt, hier der Artikel letztes Jahr aus April, kannst du mal belegen, mit wem du da recherchiert hast, mit wem du gesprochen hast, wo du deine Unterlagen hast, wo du die Quotes hast. Also ich habe das als Journalist nie gemacht. Ich hätte das auch nicht belegen können. Gesendet und weg war's, oder? Morgen machen wir eine neue Zeitung. Und überhaupt, bevor Sie bei uns anfangen können zu arbeiten, machen Sie E-Learnings. Fast 12 Stunden lang. Und Sie müssen hinterher mal einen Test machen. Und was lernen Sie dort? Sie lernen dort, wie wir aufpassen müssen, dass wir nicht Geldwäsche, Bestechung, Korruption und so weiter in unserer Bank tolerieren. Sie lernen aber auch, wie Sie das annoncieren. Wenn Sie das Gefühl haben, es läuft irgendwas schief in Ihrer Abteilung, in Ihrem Unternehmen, können Sie natürlich zum Chef gehen und sagen, pass auf, ich weiß nicht, kommt mir komisch vor, was der Kollege da macht. Aber wenn Sie denken, oh, der Chef ist mit dem gut vertraut, dann gibt es ein institutionalisiertes Whistleblower-System, an das man sich wenden kann in der Firma und den Fall melden kann. Das schlägt dann bei Financial Crime Compliance auf. Die gucken sich den Fall an. Ich würde mal sagen, der Fall Relotius wäre nicht passiert, hätte der Spiegel ein ordentliches Whistleblower-System gehabt. Aber das ist nicht mein Thema. Nur das alles lernen Sie. Und wenn Sie diese Tests nicht machen, weil Sie sagen, ich habe Besseres zu tun, merken Sie das an Ihrem Gehalt und Ihrem Bonus. Das ist sanktionsbewehrt. Und Sie müssen diese Tests jedes Jahr wieder machen. Jedes Jahr wieder werden Sie von der Bank geschult in unseren Werten, in unserem Vorgehen, in unseren Verhaltensweisen. Und auch als Spokespersons, die man ja als Pressesprecher automatisch ist, die natürlich auch der Vorstand ist, muss man jedes Jahr einen Test machen. Also ich muss jedes Jahr einen Test machen, dass ich weiter für die Bank sprechen darf. Da kann man jetzt sagen, das ist ja wirklich bürokratisch, aber bei 850 Pressesprechern weltweit ist es vielleicht notwendig. Und noch ein letztes Beispiel. Klar, kennen Sie vielleicht auch, Clean Desk Policy, wenn man abends rausgeht, ist der Schreibtisch sauber. Hatte ich als Journalist nie, aber in Newsrooms gibt es das inzwischen auch. Aber bei uns heißt Clean Desk Policy, sobald Sie den Schreibtisch verlassen, und wenn es auch nur für eine halbe Stunde ist, liegt da bitte kein Papier drauf, das nicht public ist. Da darf nichts, kein Dokument, was internal klassifiziert ist, restricted, drauf liegen bleiben. Und das wird kontrolliert. Einmal im Monat, wann auch immer, kommt einer rum und guckt, ob alle Schränke zugeschlossen sind, dass die wertvolleren Informationen, die nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind, in Schubladen liegen. Also, der zweite Punkt, warum Sie sich gar nicht vorstellen, wie gut es Ihnen geht, kennen wir alle als Journalisten. Man macht Fehler, man hat eine falsche Zahl, man hat ein falsches Argument, man hat das Quote verkürzt. Hey, in der Regel versendet es sich. Klar, heutzutage mit Social Media gibt es ein paar Themen, da ist eine höhere Aufmerksamkeit der Leser drauf und da muss man sich auch rechtfertigen. Aber ganz ehrlich, so sorgfältig, wie ich als Pressesprecher arbeite, habe ich als Journalist nie arbeiten müssen. So oft, wie unsere Zahlen gecheckt werden, sind sie im Journalismus gar nicht checkbar. Also in der Tageszeitung bringe ich irgendeine Zahl zum Leistungsbilanzüberschuss Deutschlands, da guckt doch der Typ, der mich redigiert, nicht beim Statistischen Bundesamt nach, ob das stimmt. Der glaubt das einfach und dann steht es in der Zeitung. Wenn ich als Pressesprecher irgendwas rausgebe, wenn ich es dreimal gecheckt habe oder checken lassen habe, ist das untertrieben. Also die Sorgfaltspflicht ist deutlich höher. Hey, deswegen, bitte schreiben Sie mir eine Mail, schreiben Sie Ihre Fragen auf. Ich kümmere mich darum und dann gehen Sie in die Bank, holen die Experten ran, sagen, wie ist der Fall, wie ist der letzte Stand, weil Sie können ja nicht als Pressesprecher alles wissen. Und so eine Bank, 250.000 Mitarbeiter, hey, die ganze Welt kannst du nicht abdecken. Deswegen ist die erste Pflicht erstmal zu sagen, interessant, schicken Sie bitte eine E-Mail, ich kümmere mich darum. Das ist natürlich anders, wenn wir gerade Zahlen veröffentlicht haben, dann sollte ich sprechfähig sein zu unseren Zahlen und zu unserer Bilanz. Aber wenn Sie mit irgendeinem Thema kommen, ist das anders. Aber das ist wirklich eine wesentliche Änderung und macht das Leben nicht einfacher. Weil besser ist doch zu plaudern, als sich zu überlegen, was sage ich jetzt? Hoffentlich ist das nicht morgen die Überschrift in der Zeitung. Und natürlich die Reputation einer Weltmarke wie HSBC zu schützen, ist anstrengender als eine gute Zeitung zu machen, ist anstrengender als einen guten Leitartikel zu schreiben. Weil in der Zeitung hast du immer das Spielerische. Da testest du Grenzen aus, versuchst wirklich das hübscheste Produkt zu machen. Das hat viel mehr spielerische Energie, als die Reputation zu schützen. Das ist hart, da dürfen sie keinen Fehler machen. Wenn man mal eine schlechte Seite 1 macht, ist auch nicht schön, aber es versendet sich. Und natürlich dürfen Sie als Pressesprecher nie über die Konkurrenz reden, nicht über Kunden, auf keinen Fall über Regulierer, erst recht nicht über Politik. Das mag jetzt sehr HSBC-like sein, Joe Keser betreibt das anders, aber auch daran muss man sich gewöhnen. Und der dritte Punkt, warum Sie es besser haben, Sie arbeiten auf eigene Rechnung. Ja, wenn man mal so einen marxistischen Term nimmt, Entfremdung der Arbeit, die gibt es bei Ihnen Journalisten nicht. Sie setzen jeden Tag Ihre Reputation ein und überlegen sich, wie weit Sie die gefährden wollen. Das strahlt auf die Zeitung ab, aber am Ende sind Sie es, die Lobkritik bekommen, die hofiert werden, die kritisiert werden. Pressesprecher ist schon auf der Unternehmensseite einer der spannendsten und attraktivsten Jobs. Man ist sehr nah dran, man kann beraten, aber gegenüber der Wahrnehmung, die man als Journalist erfährt, ist man natürlich als Pressesprecher fast unsichtbar. Ruhm, den man als Journalist ernten durfte, den gibt es nicht. So, das waren die drei Punkte, warum ich sage, ihr wisst gar nicht, wie gut es euch geht. Was bringen Sie für den Job als Pressesprecher mit? Ganz viel. Denn der Antrieb eines guten Journalisten ist es doch, mit seiner Geschichte, mit seiner Recherche, mit seiner Meinung zu überzeugen und zu punkten. Wie schreibe ich einen Leitartikel zur Euro-Rettung, zum Tempolimit auf Autobahnen, so, dass er verfängt, so, dass Sie Leser mitnehmen auf ihre Meinung, die sagen, ah, so habe ich es noch nicht gesehen, aber hey, der hat einen Punkt. Und natürlich schreiben Sie genauso eine Pressemitteilung zu einem Produkt, zu einer Studie, die Sie veröffentlichen wollen. Sie gucken doch, was ist in der Studie interessant, was könnte meine Rezipienten, meine Journalisten, die Öffentlichkeit interessieren. Genauso erzählen Sie den USP Ihres Unternehmens, genauso schreiben Sie Reden, Keynotes. Sie wollen doch, dass am Ende, als erstes vielleicht die Journalisten und als zweites die Leser, Ihre Sicht verstehen, mitgehen, neue Sachen erkennen, die Sie vorher vielleicht nicht so gesehen haben. Also deswegen, wenn man ein leidenschaftlicher Journalist war, kann man, glaube ich, auch ein leidenschaftlicher Pressesprecher sein und guten Job machen. Denn was braucht man dafür? Kreativität. Die bringt jeder gute Journalist mit. Sie müssen Texte komponieren können. Sie müssen den Zeitgeist kennen. Sie müssen wissen, wie über die Themen diskutiert wird, um Anknüpfungspunkte zu finden, um negative Assoziationen zu vermeiden, positive zu erzeugen. Ich mache mal ein paar Beispiele, welche Themen heute gut gehen. Am besten geht Frauen und Karriere. Also wenn Sie, wie ich, eine Vorstandssprecherin haben, hey, jeder will sie haben. Diversity ist ein Thema, was gut geht. Kohleausstieg mag jeder. Unsere Bank finanziert keine Kohlekraftwerke. Hey, das geht auch. Green Finance ist sowieso einfach. Digitalisierung ist total hip. Also so wie man sich in diese Mainstream-Themen eingliedern kann, läuft's. Und seit Donald Trump interessanterweise sind auch Freihandelsabkommen auf einmal ein Akt der Liberalisierung und auf der guten Seite der Macht. Schwieriger ist das Thema China geworden. Das war ein Begeisterungsthema, das war ein Staunthema und wandelt sich gerade zum Angstthema. Und wir sind, ja, keine andere Bank ist so global wie HSBC. Mit Abstand die City hinter uns. Gut, über Wettbewerber darf man nicht reden, aber wir sind die Bank, die am globalsten ist, auch wenn man global nicht steigern kann. Und wir sind die Bank, die in Asien sehr präsent ist. Das heißt, indem sich die Wahrnehmung zu China ändert, müssen wir natürlich auch gucken, wie wir auf das veränderte China-Bild uns mit unserer Kommunikation einstellen. Sie brauchen viertens nach dem Zeitgeist gute Fragetechnik, weil Sie müssen ja aus Ihren Experten die Geschichte rauskriegen. Ja? Das sind Experten und jeder Journalist weiß, wenn er mit Experten redet, schwierig, bis man versteht, was die meinen. So geht es natürlich dem Pressesprecher auch. Der sitzt dann mit einem Derivate-Experten zusammen oder mit einem Trade-Finance-Experten, bis man dann verstanden hat, was eigentlich das Tolle ist an dem neuen Produkt, dauert es. Wenn man gut fragt, geht es schneller. Sie brauchen digitales Know-how. Natürlich spielen wir Twitter. Wir haben eine interne App für unsere 250.000 Mitarbeiter auf 7 Sprachen, die State of the Art ist. Also wer bei mir als Pressesprecher arbeitet, sollte Videos drehen können mit seinem Handy, sollte die auch schneiden können, sollte die auch schnell reinstellen können. Natürlich haben wir ein Newsroom-Konzept. Wir überlegen gerade, ob wir News-Editoren einsetzen. Also für die Kollegen, die all das jetzt schon nicht mögen in ihrem journalistischen Job, die brauchen gar nicht kommen, weil es sieht genauso aus. Wer es kann, hat es auf der anderen Seite gut, weil es natürlich auch bei uns alles in diese Richtung geht. Kurzum, ein guter Journalist kann auch Pressesprecher. Aber es gibt ja viele Jecken und viele Journalisten und Eigenbrötler sind öfter im Journalismus zu finden als in Presseabteilungen. die haben es schwer. Diplomatisches Geschick ist nicht nur von Vorteil, sondern notwendig. Bisschen Oberflächlichkeit hilft in Konzernen. Und sie müssen eine sehr feste Meinung haben. Sie dürfen nicht so ein halbintellektueller Journalist sein, der sagt, man könnte es so machen, man könnte es auch so machen. Das kommt gar nicht an. Sie müssen sagen, hey, so, wir gehen links rum, wir schreiben das drüber, dann haben wir damit Erfolg. Das wollen die hören, der Vorstand oder die Leute, die sie beraten. Und sie müssen natürlich dann auch sagen, wenn es schief geht, ja, das war mein Fehler. Ne? Also dieses Feststehen, finde ich, ist auf der Seite noch wichtiger als auf der anderen und noch mehr verlangt. Also sie können es, aber es gibt ein paar Hürden zu überwinden, wenn sie nicht dieses, ich nenne es oberflächlich, aber einfach vor den Leuten stehen wollen, Vorträge halten, das ist das, was viele Journalisten gut können, aber manche eben gar nicht mögen. Wer das nicht mag, kann schlecht im großen Konzern Pressechef sein. Wie gelingt nun der Seitenwechsel? 5 Ratschläge habe ich Ihnen mitgebracht. Erstens, prüfe, wer sich bindet. Die aus meiner Sicht mit Abstand wichtigste Frage, kann ich mit meiner Einstellung, die ich als Journalist habe, für dieses Unternehmen, für seine wichtigsten Produkte sprechen? Bleibe ich authentisch, wenn ich wechsle, oder muss ich eine 180-Grad-Wende vollführen? Das wäre zumindest für den ersten Job unklug. Vielleicht beim zweiten, dritten Job, wenn Sie ein richtig toller Pressesprecher geworden sind, geht das. Ja, ich bewundere meine Kollegen, die seit 20 Jahren den Job machen, die können das natürlich noch deutlich besser als ich, der es erst seit 2,5 Jahren macht. Aber ich würde sagen, beim ersten Job sollten Sie ein Unternehmen finden oder sich suchen, dessen Werte, dessen Produkte Sie unterstützen können. Ich mache das mal in meinem Wechsel klar. Ich habe mich als Journalist immer dafür stark gemacht, dass man den Zockerbanken das Handwerk legt, dass es nichts sein kann, dass Banken allein über Zocken Geld verdienen, sondern habe gesagt, sie sollen der Realwirtschaft dienen. Meine Bank, die HSBC, ist der größte Handelsfinanzierer der Welt. Also wir treiben die Globalisierung und den Wohlstand, der dadurch entsteht, voran. Eins unserer wichtigsten Themen ist Sustainable Finance. Das, was ich bei der Frankfurter Rundschau 2007 angefangen habe zu machen, nämlich ein ESG-Reporting mit meinen Kollegen voranzutreiben und auch da in der Hinsicht Preise zu vergeben, wenn die Unternehmen sich in Richtung Ökologie, Sozial und Governance öffnen und transparent machen. Das ist heute DNA der Bank, für die ich spreche. Wir vergeben Kredite nur noch, wenn wir die Möglichkeit sehen, dass in 10 Jahren das Unternehmen weniger CO2 ausstößt. Weil Unternehmen, die in 10 Jahren mehr CO2 ausstoßen als heute, werden dann wahrscheinlich nicht überlebensfähig sein und ihre Kredite zurückzahlen können. Das macht es natürlich einfach für mich jetzt auf der Position. Also ich kann genau dasselbe erzählen, was ich als Journalist erzählt habe. Ja, wir müssen in eine CO2-arme Wirtschaft. Das ist die Positionierung von HSBC. Zweite wichtige Frage unter dem Punkt, prüfe, wer sich bindet. Wie komme ich mit meinem CEO aus? Wie komme ich mit meiner Chefin, meinem Chef aus? Weil das kann ich ihr oder ihm vertrauen. Davon hängt meine eigene Reputation am Markt ab. Wenn ich mit Journalisten rede und schlecht informiert bin, weil ich nicht alle Infos habe oder falsche Infos, merkt es doch jeder Journalist, weil er vielleicht bessere hat. Und ich mache mir meinen Ruf damit kaputt. Das heißt also, wenn Sie mit Ihrem, jetzt als Pressechef, ja, mit Ihrem CEO nicht vertrauen können, lassen Sie es. Ein Pressesprecher, der keinen Zugang hat, hat keine Chance, erfolgreich mit Journalisten zu arbeiten. Zweiter Tipp, manage die Erwartung richtig. Pressesprecher können nicht aus Dreck Gold machen, ja. Wenn du einen Gewinnrückgang hast von 30%, dann annonciere deinem Vorstand, dass die Überschriften heißen, Gewinn bricht ein, enttäuschendes Ergebnis, was auch immer. Das ist einfach schlecht. Und jeder Journalist schreibt gerne negative Überschriften. Kannst du froh sein, wenn du in der Unterzeile das neue Jahr, die Wachstumsambition oder die Marktchancen, die du siehst, mitlaufen lassen kannst. Aber dass die Überschrift positiv sein wird bei einem Jahresergebnis von -30%, funktioniert nicht. Also manage Erwartung richtig. Journalisten sind, wie sie sind. Man kann sie nicht steuern. Das glauben manche Vorstände. Man könne Journalisten steuern. Ey, Was ein Irrsinn. Aber wenn man natürlich sich in die Gefahr begibt, sagt, ja, ich versuch's mal, hat man ja verloren. Also, ey, Journalisten sind unsteuerbar. Das sind meine Kunden, sage ich immer. Ich behandle sie fair in der Erwartung, dass sie mich auch fair behandeln. Was können wir als Pressesprecher? Wir können Glaubwürdigkeit und Vertrauen aufbauen. Wir können transparent sein, wir können helfen, wir können Hintergrundgespräche machen, wir können es öffnen, wir können zeigen, wie wir Financial Crime Compliance betreiben, was wir da machen, damit das, was wir in der Vergangenheit, wir, sage ich jetzt mal HSBC, in Mexiko falsch gemacht haben, nämlich an einer großen Geldwäsche teilgenommen haben, dass wir klar machen können, dass wir uns gebessert haben. Wir können Botschaften aufbauen, sauber arbeiten und immer wieder dieselben Botschaften senden. Drittens, seien Sie leidensfähig, liebe Journalisten. Kommen Sie von Ihrem hohen Ross runter, auf den Journalisten gerne reiten, weil sie sich überlegen fühlen der Wirtschaft. Akzeptieren Sie, wenn Sie im Unternehmen sind, dass jeder Vorstand glaubt, kommunizieren zu können. Dass jeder mitredet und kritisiert. Weil, hey, Kommunikation. Es gibt in einem Konzern unglaublich viele, die immer alles besser wissen. Und Sie sind in der Comms-Abteilung nicht in der starken Position. Sie verdienen kein Geld. Sie sind eine Kostenstelle. Und die Kings sind natürlich die, die Geld bringen. Und die glauben natürlich, weil sie Geld bringen, können sie auch kommunizieren. Deswegen, seid leidensfähig. Und nochmal eine kleine Geschichte, wie so eine Pressemitteilung abgestimmt wird. Nur damit ich hier keine falschen Erwartungen wecke. Wenn Sie jetzt meine Mitarbeiterin, Mitarbeiter wären und es geht um unsere Zahlen, dann setzen Sie sich mit Finance zusammen, dann gucken Sie den Geschäftsbericht, der im Entstehen ist und diskutieren mit mir, was könnte unsere Geschichte zu unseren Zahlen sein? Wie wollen wir die veröffentlichen? Wie bleiben wir konsistent mit unseren Botschaften? Dann schreiben Sie einen Entwurf, den ersten. Den gucke ich mir dann an und sage, an der Stelle, dann haben Sie schon den zweiten Entwurf. Dann sagen Sie, naja gut, das ist jetzt ein schwieriges Jahresergebnis, lass uns doch nochmal die Agentur drauf gucken, da sitzen ja auch nochmal kluge Leute, vielleicht haben die nochmal zwei, drei Ideen. Dann sind Sie beim dritten Entwurf. Mit dem Entwurf gehen Sie dann zum CFO, zum Finanzvorstand und zum CEO, zum Vorstandssprecher und sagen, guck mal, das ist ungefähr die Geschichte, wie wir damit rausgehen wollen. Die wissen natürlich noch mehr als ich, also haben wir den vierten Entwurf. Mit dem vierten Entwurf laufen Sie dann zu Compliance und Legal und sagen, guck mal hier, das ist das, wie wir in die Öffentlichkeit gehen wollen. Dann kommen Sie natürlich mit dem sechsten oder siebten raus. Und dann haben Sie die Abstimmung fertig und dann gehen Sie nach London zur Mutter, übersetzen das Ganze auf Englisch und dann sitzen in London natürlich auch nochmal Comms-Leute und Finance-Leute, die dann auch noch wertvolle Anmerkungen haben. Dann sind Sie bei Entwurf Nummer 9 oder 10 und dann müssen Sie gucken, dass immer noch die Geschichte stimmt, dass immer noch die Botschaften drin sind, die Sie eigentlich mal vorneweg reingetan haben, beziehungsweise so verändert worden sind, dass sie immer noch passen. Seien Sie leidensfähig. Also wenn ich als Journalist einen Artikel 2-mal redigiert bekommen habe, da war ich schon pickig, aber hier wird er 10-mal redigiert. Viertens, bleiben Sie authentisch, aber reden Sie weniger. Der große Vorteil von Journalisten in der Pressestelle ist, dass sie wissen, wie es auf der anderen Seite aussieht. Dass sie keine Angst vor Journalisten haben. Dass sie sich trauen anzurufen. Dass sie wissen, welche No-Gos es gibt, welche Befindlichkeiten. Was aber auch Journalisten hilft und ihnen Spaß macht. Sie werden auch leichter akzeptiert als Gesprächspartner, keine Frage. Bleiben Sie deshalb authentisch. Das Einzige, wo Sie sich ändern müssen, erzählen Sie nicht mehr alles, was Sie wissen. Das ist die Kunst, weil Sie wissen einfach viel zu viel. Und der Journalist will das ja auch wissen. Und Sie könnten natürlich, wenn er Sie in ein Gespräch verwickelt, Geschichten erzählen, die keiner lesen möchte. Zumindest nicht von denjenigen, die Sie bezahlen. Und fünftens, letzter Ratschlag, machen Sie Ihren Job nicht wegen des Geldes. Nicht wegen vermeintlich besserer Arbeitszeiten. Machen Sie ihn wegen der Lernkurve, den Insights, den Themen, die Sie dort treiben können. Und machen Sie es wegen der Firma. Wenn Sie sich mit der nicht identifizieren können, dann, liebe Journalistinnen und Journalisten, wird das nichts. Vielen Dank.
Robert von Neusinger, vielen lieben Dank. Kommen Sie noch mal rüber, genau, das Wässerchen mitnehmen, dann können wir noch mal Platz nehmen. Sie haben das ja auch so geplant, dass möglichst viel Zeit jetzt auch entsteht, um Fragen aus dem Plenum noch an Sie weitergeben zu können. Ich frage auch mal direkt, gibt es schon Fragen von Ihnen noch mal an die Adresse von Herrn Heusinger? Ich weiß, der Erste, der sich traut, ist immer der Schlimmste, oder? Da, hinten, genau. Ich glaube, wir haben jemanden, der mit einem Mikrofon für uns unterwegs ist. Sehr gut, auch in der ersten Reihe, sehr schön. Vielen Dank nochmal übrigens.
Sehr gerne. Ich denke immer, länger als 25 Minuten sollte man nicht reden, sonst wird es langweilig.
Ja.
Jetzt habe ich 28 geredet, tut mir leid, aber
Waren das 28 tatsächlich?
Ja, da.
Okay, aber ich glaube, Sie haben auch 28 Minuten aufmerksame Zuhörer gehabt. Bitte schön. Darf ich ganz kurz fragen, wie Sie heißen, wo Sie herkommen?
Natürlich. Hallo, Herr von Heusiger. Mein Name ist Anja Mutschler. Ich gehöre mit zum Fachausschuss des DJV, habe das also mitorganisiert und habe mich sehr gefreut, Sie heute hier zu hören, die wesentlichen Dinge anzusprechen. Ein Grund, warum wir den Brückenschlag veranstaltet haben, war auch die für uns unlösbare Frage, ob ein Brückenschlag, ein Seitenwechsel in beide Richtungen funktioniert. Deswegen die konkrete Frage, gibt es einen Zeitpunkt irgendwann X, wo Sie sich vorstellen können, wieder auf die journalistische Seite zurückzugehen?
Also ich habe das ja im versucht, am Anfang klarzumachen. Sag niemals nie. Es kommt halt darauf an, wie spannend der Job ist, den du gerade machst, ob ich mich dann noch weiter ausleben kann und was die Alternative wäre. Ich hatte auch als Journalist einmal einen Job angeboten, mich zu bewerben. Das war eine große Institution, europäische. Da wäre ich auch gern Pressesprecher geworden, bin dann nur Zweiter geworden. Und dann war ich aber auch wieder froh im Journalismus, weil es da auch gut war. So, jetzt habe ich gerade einen Job, der sehr viel Spaß macht. Deshalb denke ich nicht dran, im Journalismus zu wechseln. Aber wie gesagt, wenn einer jetzt kommt und sagt, hey, das ist doch dein Job, müssen wir drüber reden. Da muss halt alles stimmen. Ich muss mich einbringen können. Ich muss so bezahlt sein, dass ich meine Kinderchen weiter großkriege. Aber warum nicht?
Der Wechsel als Journalist auf die andere Seite ist nicht mehr verpönt, ist auch gar nichts mehr dran. Aber diese Geschichte weitergesponnen. Sie haben sich als Journalist schon für Handel, Wirtschaft entschieden, haben sich einen Betrieb, wie wir gerade erfahren haben, eine Firma ausgesucht, die Ihre Interessen auch deckt. Der Weg zurück, würde man Ihnen dann als journalistische Redaktion nicht mehr unterstellen, kriege ich den nochmal in die Neutralität zurück eigentlich?
Ja, man muss halt immer seinen Job gut machen. Ja, also wenn ich Journalist bin, habe ich andere Aufgaben als Pressesprecher. Als Pressesprecher schütze ich die Reputation des Unternehmens. Als Journalist schaue ich, dass ich der Wahrheit zum Durchbruch verhelfe. Groß gesagt, großes Wort weiß ich. Aber versuche ich doch kritisch drauf zu gucken, was tut sich da und ist das System, sind die Regeln so, dass es am Ende der Bevölkerung zugutekommt. Also ich bin als Journalist auf Seiten der Schwachen. Das ist doch das, was einen Journalisten ausmacht, einen guten. Als Pressesprecher schütze ich die Reputation eines Unternehmens.
Wir waren ja bei den Medaillen. Ist vielleicht auch gerade interessant, jemand, der den Betrieb so lange von innen kennengelernt hat, als Pressesprecher wieder als Journalist zu beschäftigen. Hier vorne, glaube ich, genau, da war auch mal eine Frage. Danke.
Annette Klein, ich komme aus einem mittelständischen Unternehmen im Saarland. Bei der schönen Beschreibung der zahlreichen Wege, die die Pressemitteilung bis zur Veröffentlichung durchläuft, habe ich mich nach dem limitierenden Faktor Zeit gefragt. Wie sieht das aus?
Sie müssen früh genug anfangen. Also wir fangen, glaube ich, 4 Wochen vorher an oder so, weil wir ja wissen, welche Schleifen da dahinter stehen. Und das ist natürlich jetzt auch nicht Krisenkommunikation, sondern das sind deine Zahlen, ja. Und die stehen ja irgendwie irgendwann Ende Januar, ja, vielleicht, der Finanzchef weiß wahrscheinlich schon am 5. Januar, wie es ausgegangen ist. Und dann wird halt nochmal geguckt, was über den Tag passiert ist. Dann gibt es noch ein paar Verbuchungssachen. Aber so Ende Januar wissen wir dann schon ungefähr. Und Pressekonferenz ist Ende Februar, also diese 4 Wochen. Und dann muss man aber trotzdem dranbleiben, weil die müssen das ja auch alle immer lesen. Und ich meine, Sie können sich vorstellen, wie so ein Vorstand so einer Bank, was der alles auf dem Tisch hat und dass der nicht als erstes 3 Wochen, bevor es soweit ist, die Pressemitteilung, den Entwurf liest, ist auch klar.
Beantwortet. Ich muss auch eben grinsen, unsere beiden nächsten Gäste vom Multichanneling, von der Daimler, die eben da saßen, als sie von den Varianten 7, 8 und 9, die nickend wissen, mitlachten. Es klingt nervig, ne? Also Sie sagten, man muss schon die Geduld mitbringen. Ne?
Ich sage, seid leidensfähig. Also, wem das zu lange dauert und wer keinen Bock hat, 10-mal an den Text ranzugehen, der sollte nicht auf die andere Seite gehen. Ne? Der sollte seinen Blog schreiben und glücklich sein.
Ja, Josephine Janert, Journalistin. Mich würde interessieren, inwieweit Sie in Pressestellen eigentlich Informationen über Journalisten sammeln. Also wenn Sie gucken sich sicher die Gesprächspartner an, mit denen Sie reden. Gibt es welche, wo Sie sagen, also mit denen würden Sie gar nicht reden? Oder sozusagen, wenn Kollegen aus Redaktionen sich bei Pressestellen bewerben, gibt es Medien, wo man also nicht nur Sie bei Ihrer Bank, sondern generell in der Branche sagt, nee, das Medium geht gar nicht. Was weiß ich, wenn man vom Neuen Deutschland oder so kommt? Oder tauscht man sich darüber aus?
Ist das jetzt die Situation, in der man als Pressesprecher nicht alles sagt?
Also das weiß ich nicht. Also klar. Also wenn unsere Top-Banker irgendeinen Kundentermin haben, kriegen sie eine Seite, was das für ein Kunde ist, wie der mit uns in Kontakt steht. Wenn wir ein Pressegespräch machen, sagen wir natürlich auch, das sind die Kollegen, die haben die in die Position, die schreiben da und darüber, damit man sich auch einstellen kann auf sein Gegenüber. Ja, das ist schon so. Deswegen, wir haben keine Datenbank, sondern wir machen dann immer aktuelle Recherche. Die meisten kenne ich eh. Aber dann guckt man, was können die, was schreiben sie, kennen sie das Thema? Also wie müssen wir in das Thema reingehen? Also man bereitet sich natürlich schon gut vor. Ich finde, als alter Rundschau, stellvertretender Chefredakteur, habe ich es auch geschafft, in der Bank anzukommen, in der großen. Und wenn Sie die Werte von HSBC sich angucken, dann können wir locker Kollegen einstellen, die bei der Taz Diversity ist ein gutes Thema.
Wollte ich sagen.
Eine gute Freundin von mir oder auch eine Kollegin von mir, die Eva Roth, die ist zum Neuen Deutschland gewechselt und macht da jetzt Wirtschaft und Politik. Wenn die auf die andere Seite wollte und sie bei uns reinpasste, also würde ich mir die natürlich angucken. Ne? Ich kenne die doch, ich habe da mit der 10 Jahre zusammengearbeitet. Aber da kann man, also das muss man ja immer von Fall zu Fall sehen. Und ich meine jetzt mal ganz kurz, wie so ein Unternehmen funktioniert. Ja? Ich habe, glaube ich, 8 oder 10 Vorstellungsgespräche gemacht, bis HSBC gesagt hat, Sie sind der richtige Mann. Wenn ich Pressereferenten oder Pressesprecher einstelle, die treffen den Vorstand, für den sie sprechen, die treffen 1, 2 Leute aus dem Business, die treffen aus meiner Abteilungsleiter Leute. Also das ist ein ganz feiner Prozess, nicht so wie im Journalismus. Man geht mit einem Kaffee trinken oder essen und dann sagt der Chef, hey, du bist mein Mann. Nee. Also da gucken wirklich viele Leute drauf. Also es ging durch die Medien, unser Sustainability-Chef, der Daniel Clear in London, der hat, glaube ich, gesagt, beim Hansplatz 20 Mal wurde er interviewt, bis er den Posten hatte. Also von daher entscheidet das nicht eine Person, sondern es muss passen. Und ich habe auch schon alte Kollegen, die ich gerne haben wollte, reingebracht. Und dann hieß es, nee, das können wir uns nicht vorstellen, die passt nicht zu uns. Ja? Und das muss man halt dann auch akzeptieren. Also deswegen bewerben Sie sich.
Ich weiß, er hat es schön gedreht. Die Frage war woanders. Aber ich glaube, die Frage ist trotzdem beantwortet. Da hinten noch mal eine Frage. Ich habe Sie gesehen. Ich glaube, da war gerade auch eine Frage. Okay.
Kai Heddergott aus Münster, Fachausschuss Online, Landesverband NRW. Kommunikationsberater. Ich habe anfangs die Seiten eigentlich schon gewechselt gehabt. Ich habe vor meinem Studium der Publizistik 2 Jahre an einer Bundeswehrpressestelle gearbeitet, während des Golfkriegs. So viel zum Thema Freigabeprozesse. Man kann auch die Seiten andersrum wechseln. Jetzt haben wir mal 2019 mal erreicht und wir sehen da hinten auch die schönen Icons all der digitalen Kanäle. Müssen trotz der Freigabeprozesse in Unternehmen nicht auch Pressesprecher und auch Journalisten vom Verständnis her ein bisschen neu lernen, wie kommunikative Prokura in den digitalen Kanälen aussieht, warum es dann manchmal ein bisschen schneller gehen muss, aber auch nicht immer schneller gehen kann?
Ja, super Frage. Wenn Sie die Pressesprecher fragen, sind ja die Frösche, die quaken. Also wir wollen natürlich schnell kommunizieren, aber dann haben sie natürlich Legal und Compliance und wir haben da einen ganz guten Weg in Deutschland gefunden für meine Bank. Da können wir relativ schnell twittern, also relativ schnell meint wirklich relativ schnell, also am selben Tag, ja. Ich meine, du hängst natürlich auch immer noch in im Gesamtkonzern und die gehen jetzt erst in ihrer Positionierung so hin, dass sie von No-Comment weggehen und auch mal Hintergrundgespräche machen, auch mal gegen kommunizieren, wenn irgendwas passiert und freuen sich, dass es ganz erfolgreich ist. Ich würde es immer so machen, aber man ist natürlich ja einer von 850 Pressesprechern, auch wenn man ein Land dann leitet. Da hat man natürlich auch noch mal über sich Chefs in London, die man überzeugen muss und die einem dann sagen, ey, besser anders, besser No-Comment. Ist nicht immer mein Weg, aber manchmal muss ich es auch machen, weil, hey.
Ja. Gibt es andere Strukturen, schnellere Reaktionen im Krisenfall? Weil da ist, glaube ich, auf Wartezeit keiner erpicht, oder?
Nö, genau. Das muss man dann auch hinkriegen. Aber da würde ich jetzt zu viel ausplaudern.
Okay.
Aber da gibt es auch Fälle, wo ich dann es geschafft habe, dass ich dann priorisiert worden bin. Ja.
Gut. Ich glaube, da war noch eine, hier vorne. Genau, die, genau jene. Okay, beantwortet. Vielen lieben Dank. Da vorne, hier vorne. Da, okay, ja, suchen Sie sich die Reihenfolge aus. Wir nehmen die Fragen an. Wir haben noch gute 10 Minuten. Alles gut.
Hier hinten ist eine Frage, intensive Bank. Jörg Proska, ich bin Pressesprecher eines Energieversorgers, eines kleinen und feinen aber, mit dem ich mich immer noch identifizieren kann. Ich bleibe mal bei den Freigabeprozessen, weil ich das sehr interessant finde. Ich habe die Erfahrung gemacht, jetzt, weil ich den Job auch schon ein paar Tage mache, dass man sich seine Leute auch so ein bisschen erziehen kann. Das ist vielleicht bei einem Unternehmen, was insgesamt nur 450 Mitarbeiter hat, Mitarbeiterinnen, anders als bei einem Unternehmen, was allein 850 Kommunikatoren hat. Haben Sie trotzdem schon nach 2,5 Jahren erste Erfolge bei Ihren Erziehungsprozessen?
Ich sag mal anders. Als ich in das Unternehmen gekommen bin, gab es so gut wie keine interne Kommunikation, weil, hey, jeder kann ja kommunizieren. Ne? Da war meine Abteilung eigentlich nur dafür da, das, was die Fachabteilung geschickt haben, auf Kommafehler zu prüfen und ins Internet zu stellen. Da habe ich gesagt, ey Kinder, das ist keine Kommunikation. Das habe ich geschafft. Also heute gehen die Sachen nicht mehr durch, sondern sie müssen halt auf unsere Strategie einzahlen. Sie müssen irgendwie Sinn machen. Ist anstrengend, weil wenn man es mal anders gewohnt war, hey, das hat der Vorstand schon gesehen. Sag ich, hey, ist mir doch egal. Es ist keine gute Kommunikation, machen wir nicht. Ja? Klar kann der Vorstand mich anrufen und sagen, mach's, dann mache ich es auch. Aber solange der nicht anruft, mache ich es nicht. Also so viel zu Erziehungsprozessen, da mit diesen 10-mal abstimmen, ich glaube, da kann man nicht viel erziehen, das ist einfach so.
Die Wege müssen eingehalten werden. Entschuldigung? Sie haben doch noch eine Frage, okay, aber ich glaube, die Dame kommt, dann kommen wir zu Ihnen.
Ja, Doreen Huth mein Name, ich bin seit einem halben Jahr ganz frisch gebackene Pressesprecherin eines Landkreises, also kommunale Ebene. Ich bin noch im Kopf komplett in diesem Wechselprozess drin, weil ich vorher jahrelang für Lokalzeitungen gearbeitet habe, im selben Kreis. Also ich die Journalisten auf der anderen Seite sehr gut kenne. Und mir fällt es gerade sehr schwer, als Pressesprecherin mit dieser Ohnmacht auszukommen. Dass man nicht mehr selber und direkt mitteilt, sondern über Presse mitteilt, weil man ja immer eigentlich die Presse anspricht und darauf angewiesen ist, dass die Presse das weiterspricht und mitteilt, was man halt so mitzuteilen hat. Das ist teilweise ein sehr schwieriger Prozess, weil Sie sagten auch, Journalisten sind nicht steuerbar. Wie gehen Sie mit diesem Konflikt um? Also wie kriegt man den Wechsel dann wirklich im Kopf so weit hin, dass man die Journalisten in ihrer Art so hinnehmen kann?
Naja, also wenn ich es nicht schaffe, über Journalisten meine Botschaften unter das Volk zu bringen, dann muss man halt gucken, dass man über seine eigenen Kanäle geht. Und ich meine, es ist so, ich habe eine echt Freundin, mit der ich früher bei der Börsenzeitung zusammengearbeitet habe, die schreibt heute über uns. Und natürlich ist die kritischste immer, weil sie das Gefühl hat, ey, ja, und das ist ja auch total journalistisch. Also je besser die uns kennen, desto eher denken sie, dann sagt einer, ja, das hast du jetzt wieder nur so positiv geschrieben, weil du mit dem Robert befreundet bist. Deswegen kriege ich von der immer eine mit, ja. Das ist gar nicht gut. Also in der Hinsicht ist es nicht gut. Auf der anderen Seite ist es natürlich gut, wenn man Freunde im Journalismus hat, weil die einem auch mal unter drei ein paar Tipps geben können, was man gerade vielleicht falsch sieht. Aber ich glaube, man muss sie lieben. Und ich finde es ja auch gut, dass sie nicht steuerbar sind. Ich meine, es wäre doch schrecklich, wenn es so wäre, dass die Journalisten das schrieben, was die großen Firmen oder die Landkreise lesen wollen. Die sollen kritisch sein, dafür haben wir sie.
Aber umgekehrt ist es ja auch eine Frage. Die Kollegen, die Sie gut kennen, die jetzt mit Ihnen zusammenarbeiten, da könnte man Ihnen ja auch unterstellen, dass der eine oder andere, den Sie besser kennen, andere Informationen kriegt als wiederum der andere. Ne? Also wie ist der Umgang mit den ehemaligen Kollegen, die nah an einem dran waren und die man jetzt wirklich von der anderen Seite vom Mund halten und nicht zu viel erzählen, jetzt mal abgesehen.
Ist nach wie vor gut. Ja. Also ich hatte ja das Glück, weil ich so viele Redaktionen gesehen habe, dass ich fast in allen Redaktionen Kollegen kenne. Und immer wenn ich in Berlin bin, gehe ich mit denen essen. Und wenn die in Düsseldorf sind, treffen wir uns. Oder wenn ich in Frankfurt bin, also man pflegt sein Netzwerk und erzählt dann natürlich auch beim Essen, weil man ja weiß, dass das dann erstmal unter drei ist, kann man viel, viel freier erzählen als am Telefon, wo man gleich in der Zeitung steht mit seinem Satz. Nein, also ich habe auch, also klar, man kann jetzt viel über den Journalismus jammern, dass die Arbeitsbedingungen schrecklich werden. Die werden in Presseabteilungen auch nicht besser. Wir haben auch Einstellungsstopp und so weiter. Also es ist nicht so, dass es auf der anderen Seite viel grüner ist. Und ich meine, ich lese auch noch den Stadtanzeiger am Freitag und am Samstag. Ich arbeite in Düsseldorf, deswegen da ist die RP. Der Stadtanzeiger hat jetzt ja gerade alles outgesourced in der überregionalen Redaktion. Aber ich muss jetzt sagen, auch wenn das natürlich gegen meine alte Redaktionsgemeinschaft geht, ich finde, er ist jetzt nicht schlechter geworden im Überregionalen. Das sind wirklich gute Texte. Viele Journalisten sind rübergegangen. Also es gibt auch viele, die sagen, es ist besser geworden. Das würde ich jetzt als alter Chefredakteur der Redaktionsgemeinschaft natürlich nicht sagen. Aber es ist durchaus sehr lesbar und hat jetzt dem Produkt Stadtanzeiger nicht geschadet. Der Carsten Fieter, der Chefredakteur vom Stadtanzeiger zum Beispiel, der macht jetzt, weil ihm das nur noch bleibt, und das war eigentlich auch damals schon meine Idee, als ich bei Dumont im Vorstand war, Chefredakteure, kümmert euch ums Regionale, ums Lokale. Wenn ihr morgens an der Dusche steht, überlegt euch, welche Sau treiben wir in der Stadt durchs Dorf, und überlegt nicht, was hat Merkel gestern vielleicht mit Macron besprochen. Hey, das interessiert niemand, das ist eine Commodity, die haben wir bei der Süddeutschen, die haben wir bei der Tagesschau, dreimal besser als im Stadtanzeiger. Deswegen, Chefredakteur, du bist ein super Journalist, kümmere dich um die Sau, die du durchs Dorf treiben kannst. Und dann werden die Zeitungen vielleicht auch wieder gut. Das nur mal als Gegenrede zu Frank Überall.
Komisch, dass ausgerechnet in den Lokalteilen so gespart wird. Ne? Ich glaube, genau, da ist sie.
Hallo zusammen, Isabel Krieger. Ich bin Journalistin, ich komme aus Nürnberg und arbeite aber auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit seit gut 10 Jahren. Mich würde interessieren, gibt es eine Art von Monitoring Ihrer Arbeit im Unternehmen? Also jetzt nicht nur intern, dass Sie evaluieren, wie erfolgreich war unsere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, sondern gibt es auch ein Controlling sozusagen der Öffentlichkeitsarbeit, die Sie machen?
Also Sie meinen irgendwelche KPIs, an denen wir irgendwie gemessen werden? Also hätte ich ganz gerne, haben wir nicht, macht es einfacher. Aber ich würde gern zielorientierter arbeiten, habe meinem Europachef gesagt, sag mal, Malcolm, wie messt ihr eigentlich unsere Arbeit? Ja, kostet halt alles Geld. Was schon passiert, dass bei gewissen Themen, die HSBC wichtig sind, geschaut wird, welche Banken wie oft in den wichtigsten Medien zitiert werden. Da kriegst du dann alle Quartale mal eine Ausarbeitung, dann siehst du, dass ja, Deutschland besser oder schlechter als Frankreich und England war. Aber es steht nicht in meiner Scorecard. Also wir haben Scorecards, wir werden gemessen, aber eher People, bin ich gut zu meinen Mitarbeitern, befördere ich die richtig, entwickle ich die richtig, passe ich auf die Compliance-Regeln richtig auf, schaffe ich es, unsere Mitarbeiterumfrage, die Ergebnisse in der Mitarbeiterumfrage zu verbessern, indem meine interne Kommunikation endlich so wird, dass die Mitarbeiter verstehen, was wir machen, alles Gutes. Also das sind eher so Themen, an denen ich gemessen werde, als jetzt in der externen. Also ich hätte es gerne lieber mehr, auch wenn das auch mühsam ist, weiß ich schon. Aber so hat man doch einen ziemlichen Blindflug.
Ja, gerne. Ich habe Sie da hinten, ich habe Sie gesehen.
Mein Name ist Volker Figura, ich bin von der Fachgruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vom Bayerischen Journalistenverband. Ich habe eine Frage zum Thema Reputation innerhalb des Hauses. Wie haben Sie es geschafft, innerhalb von so kürzester Zeit in einem Haus voll Banker als Journalist sich eine Reputation zu erarbeiten, dass Sie den Kollegen sagen können, ist mir doch wurscht?
Ich glaube, die haben sich gefreut, dass ich gekommen bin.
Darf ich nochmal raus? Danke.
Nö. Also ich glaube, die haben gesagt, hey, der versteht was von Kapitalmärkten, der kennt die Branche, der kann, was man dann auch schnell gesehen, wahrscheinlich, dass ich was kann. Und das ist ja immer so, im Journalismus ja auch machen. Wenn du gute Texte schreibst, dann fällst du auf und kriegst dann spannendere Themen, und so ist es halt, glaube auch bei uns. Und ich finde halt, also das ist vielleicht auch noch wichtig, wir sind Berater. Ja, ich sage mal, wir beraten den Vorstand. Entscheiden tut der Vorstand, logisch. Also ich entscheide nicht, welche Pressemitteilung in letzter Instanz rausgeht. Ich kann nur beraten, aber dann muss ich auch beraten. Und was jetzt bei uns in der Bank mir aufgefallen ist am Anfang, hey, der Vorstand will das so, sage ich, hey, lassen uns doch erstmal, wir beraten doch, dafür werden wir doch bezahlt. Und dann kann der Vorstand sagen, der berät das so, ich sehe das so, dann machen wir es mal so oder so. Aber in die Position muss man, glaube ich, kommen als Pressesprecher, dass man sagt, das ist mein Rat. Und nicht, was willst du oder was wollen Sie, sondern das ist erstmal mein Rat, so will ich es machen. Und dann kann man im Diskussionsprozess vielleicht auch nochmal, das sind ja schlaue Leute. Ich meine, meine Chefin ist super schlau, die ist besser als ich. Also ich denke auch, ich bin schon sehr schlau, aber Carola von Schmettow ist noch schlauer, ja, sodass es echt Spaß macht, mit ihr so ein Thema dann auch mal durchzufechten. Aber erstmal muss ich doch da reingehen und sagen, hey, so würde ich es machen.
Danke. Genau.
Andreas Kolbe, ich bin so ein klassischer Seitenwechsler, habe 6 Jahre beim Deutschlandfunk in der Wirtschaftsredaktion gearbeitet und bin dann in die strategische Kommunikationsberatung gegangen. Eigentlich der größtmögliche Wechsel vom Behördenrundfunk tatsächlich unter Unternehmensberatung und habe es nicht bereut. Alles, was Sie gerade gesagt haben, hat mich sehr inspiriert und ich kann es nur uneingeschränkt unterschreiben, unterstützen, bekräftigen, habe das genauso erlebt. Auch was die Abstimmungsschleifen angeht, wir sind spezialisiert auf große Firmenübernahmen, sehr komplexe Prozesse. Sie haben Bieter, Sie haben also einen Käufer, einen Verkäufer, ein Zielunternehmen. Ich habe auch schon Pressemitteilungen gesehen, die waren bei Version 76. Anknüpfend an das, was Sie gerade gesagt haben, ist mein Stichwort Gestaltungsspielräume, Gestaltungsmöglichkeiten. Ich glaube, viele Journalisten sind zumindest zum Start ihres Berufslebens doch mit sehr viel Idealismus dabei, ja, haben natürlich irgendwie den Wunsch, die Welt zu verbessern im Großen oder im Kleinen und haben deshalb auch diesen Beruf ergriffen. Jetzt auf der anderen, der dunklen Seite gilt zumindest das Vorurteil, dass man sich da verbiegen muss und dass man dann eigentlich nur noch Entscheidungen, unternehmerische Entscheidungen, ob sie gut sind oder schlecht, verkaufen, bestmöglich verkaufen muss. Im Grunde genommen aus Mist irgendwie Gold machen. Mein Eindruck ist, dass sich doch die Profession der Kommunikation in den letzten Jahren sehr stark verändert hat. In Richtung, dass, wie Sie es gerade auch gesagt haben, wir Berater des Vorstands oder der Unternehmensleitung sind. Und eben nicht nur getroffene unternehmerische Entscheidungen verkaufen, sondern durchaus auch mit unserer Beratung darauf Einfluss nehmen können, in welche Richtung solche unternehmerischen Entscheidungen ausfallen, mit Blick auf die Interessen der Stakeholder um das Unternehmen herum. Deswegen ganz konkret die Frage, wie nehmen Sie denn Ihren Gestaltungsspielraum als Kommunikationschef eines solchen großen Unternehmens wahr? Wie viel Einfluss können Sie denn darauf nehmen, wie die Bank agiert?
Also, es ist eine gute Frage und man muss sie vielleicht, also wir sind ja die Deutschland, der deutsche Teil der HSBC. Und wir brauchen eine One-Voice-Policy über 66 Länder. Deswegen kannst du natürlich aus Deutschland, ist dein Gestaltungsspielraum in Deutschland für Deutschland okay, aber natürlich in der großen Bank sitzen da andere Jungs oder Mädels, die großen Richtung vorgeben. Aber wir haben natürlich, das Schöne an unserer Bank ist, wir haben verstanden, dass wir den Ruf der Banken erst wiederherstellen müssen und sind in sehr vielen Initiativen unterwegs, wo du als ehemaliger Journalist sagen kannst, hey, ja, das wollen wir. Also wir machen, klar, ich meine, allein in Deutschland arbeiten über 40 Nationen bei uns, weltweit arbeiten so viele Nationen, wie es wahrscheinlich gibt. Wir haben alle Kulturen, also ich sage mal, wir sind so ein letztes globales Koloss, ja, das noch diesen Liberalismus, der schon längst an den Rändern zerbröselt und in Richtung Nationalismus sich wandelt. Wir sind so ein Dickschiff, das immer noch in dieser alten Welt, wo immer noch alles besser wurde, wo jeder seine sexuelle Neigung haben durfte. Das ist bei uns alles gesetzt. Das verlangen wir von unseren Führungskräften, dass sie das akzeptieren und respektieren und dass sie diese Leute auch befördern, dass da keiner diskriminiert wird. Das sind Werte, die hast du in der Redaktion auch so nie gehabt. Die hatten wir natürlich als Journalisten, weil das auch unser Mindset war. Aber hier in diesem globalen HSBC-Konzern mit Chinesen, mit Arabern, mit Amerikanern, Mexikanern, Franzosen, Briten, Deutschen. Hey, das ist super. Das ist wirklich eine globale Community, in der man gerne arbeitet. Und deren Themen auch sehr nah an denen eines liberalen Journalisten sind. Aber Einfluss nehmen aus Deutschland kann man, aber das sind dicke Bretter, gell?
Herr von Heusiger, vielen lieben Dank. Ich muss an der, wenn mein Kopf öfter nervös nach rechts geht, dann ist der Blick auf die Uhr häufiger, weil wir ja auch quasi parallel noch eine Live-Sendung haben. An der Stelle nochmal vielen Dank für Ihr Kommen, für die eindrucksvollen Worte. Übrigens, eine Plauderei ist dann doch zur Schlagzeile geworden, und zwar beim DJV selbst. Ein falscher Satz kann Milliarden vernichten, war das Interview beim DJV. So drastisch hatten Sie es uns jetzt gar nicht vorgetragen. Trotzdem an der Stelle vielen Dank. Herr Heusiger ist noch ein bisschen bei uns, dass Sie vielleicht in den Pausen nochmal die Möglichkeit haben. Bitte genau erstmal. Dankeschön. Vielen Dank.